gute CD zum Beispiel, der Sonnenstrahl, der am Morgen unser Gesicht streift. Urlaub mit der Familie, vielleicht für manche Urlaub von der Familie, ich weiß nicht. Stille ist mir ganz viel wert. Ein Spaziergang mit dem Hund brauche ich nicht, aber jemand anderes, für den ist das ein Schatz. Ein Buch, das mich inspiriert. Frische Erdbeeren und Kaffee. Das Lächeln eines Kindes. Ein gutes Wort, das mir jemand sagt. Das zu Ende bringen einer Aufgabe. Das ist erhebend. Eine besondere Begegnung mit einem besonderen Menschen. Es gibt Menschen, die uns wertvoll sind. Ein Mensch, der zu mir steht, egal was passiert. Eine gute Freundin, die einfach immer für mich da ist. Ein Mensch, dem ich vertrauen kann. Einer, der mich herausfordert. Ein Freund, der mir die Wahrheit sagt, auch wenn es unbequem ist. Liebe Gemeinde, ich möchte euch mit hineinnehmen in einen Text des Neuen Testamentes, in dem es um Wertschätzung geht. Wer ist wertvoll? Der Text steht in Markus 14. Mit diesem Text gehen wir ungefähr 2000 Jahre zurück in der Zeitgeschichte. In der Zeit, in der Jesus in Israel umherzog. Unterwegs mit 12 besonderen Freunden, seinen Jüngern. Sie teilen ihr Leben miteinander und mit Jesus. Jesus ist da mittendrin. Von der Situation her ist es so, dass die Lage für Jesus langsam schwierig wird. Er weiß, dass er bald sterben wird. Nicht, weil er todkrank ist, sondern weil das sein Weg mit Gott ist. Seine Aufgabe, sein Weg für uns Menschen. Es gibt eine Verschwörung gegen Jesus. Die geistlichen Leiter des Volkes suchen nach einer Gelegenheit, Jesus heimlich festzusetzen und umbringen zu lassen. Er bringt einfach zu viel Unruhe in das Volk. Diese Situation wird direkt vor dem Text dargestellt, den ich gleich vorlesen werde. Jesus selber ist mit seinen Jüngern unterwegs nach Jerusalem, der Hauptstadt, dem geistlichen Zentrum Israels. Da wird es geschehen. Im Moment befinden sie sich noch in einem Ort namens Bethanien, 4 Kilometer östlich von Jerusalem. Und nun der Text aus Markus 14, Vers 3. Jesus war in Bethanien Gast bei Simon, der früher einmal aussätzig gewesen war. Während der Mahlzeit kam eine Frau herein. In ihren Händen hielt sie ein Fläschchen mit reinem, kostbaren Nardenöl. Sie zerbrach das Gefäß und salbte mit dem Öl den Kopf Jesu. Darüber regten sich einige Gäste auf. Das ist ja die reinste Verschwendung. Dieses Öl ist mindestens 300 Silberstücke wert. Das Geld hätte man lieber den Armen geben sollen. So machten sie der Frau Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie in Ruhe. Warum kränkt ihr sie? Sie hat etwas Gutes für mich getan. Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es immer geben. Ihnen könnt ihr jederzeit helfen. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Diese Frau hat getan, was sie konnte. Mit diesem Salböl hat sie meinen Körper für mein Begräbnis vorbereitet. Und ich sage euch, überall in der Welt, wo Gottes rettende Botschaft verkündet wird, da wird man auch von dieser Frau sprechen und von dem, was sie getan hat. Wie wahr. Und so lesen wir heute noch diesen Text von dem, was die Frau damals getan hat. Sie steht im Mittelpunkt des Textes. Eine Frau, die sich über gesellschaftliche Grenzen einfach so hinwegsetzt. Eine Frau, die ihre Zuneigung zu Jesus so ausdrückt, dass es beim wahrsten Sinn des Wortes den ganzen Raum erfüllt. Bevor wir uns allerdings dieser Frau zuwenden, lasst uns einen Blick werfen auf den Gastgeber, der so mehr oder weniger am Rande mitläuft und am Rande nur erwähnt wird. Simon der Aussätzige, so wird er hier bezeichnet. Das ist jetzt kein wunderschöner Name, keine wunderschöne Namensergänzung. Im Orient war es üblich, dass man Namen, die häufig vorkommen, einen Zusatz anhängte, so dass man ihn identifizieren kann. Welcher Simon ist denn jetzt gemeint? Simon der Aussätzige. Er hatte also Lepra gehabt, Wahrscheinlich, denn wahrscheinlich war er geheilt. Ansonsten ist es nicht zu erklären, dass sein Haus voller Menschen ist. Denn Aussätzige mussten sich absondern, fern von der Gesellschaft, weil sie erstmal als ansteckend angesehen wurden und als unrein. Wenn man mit ihnen zu tun hatte, konnte man mit Gott nichts mehr zu tun haben. Es steht nicht direkt im Text, aber wir können das schlussfolgern, dass Simon der Aussätzige, der geheilte Aussätzige war. Trotzdem, man weiß ja nie, ob nicht von so einer Krankheit noch irgendwas bleibt. Vielleicht ist er ja doch noch ansteckend. Woher will man das wissen? Jesus traut sich. Er geht in das Haus dieses Menschen und hat Gemeinschaft. Und Gemeinschaft bedeutet immer Essen. Viel Essen, gutes Essen. Gastgeber sein war eine unglaubliche, schöne Angelegenheit. Wichtig. Man kratzte zur Not die letzten Reste zusammen, um ein guter Gastgeber zu sein. Also können wir uns das vorstellen, eine volle Tafel, viele Menschen, gute Stimmung. Jesus nimmt Kontakt auf. Er ist mitten dabei in dieser Gesellschaft. Ihm ist Simon wichtig. Er besucht einen ehemaligen Kranken. Das ist schon was Besonderes. Kranke, auch ehemalige Kranke, sind damals eher so am Rand der Gesellschaft. Sie sind nicht so wichtig. Außer als Gegenstand der Fürsorge. Man kann damit seine Fürsorge deutlich machen. Aber als Mensch nicht wirklich wichtig. Jesus signalisiert mit diesem Besuch bei Simon, du wirst gesehen. Du bist mir wichtig. Du bist wertvoll für mich. Ich nehme mir Zeit für mich. Das war nicht eine halbe Stunde Kaffee trinken. Das müssen schon ein paar Stunden gewesen sein. Jesus signalisiert, du bist willkommen bei mir. Deine Geschichte interessiert mich. Liebe Gemeinde, so wird uns Jesus grundsätzlich vorgestellt im Neuen Testament. Er geht immer wieder in Situationen, in denen er Menschen begegnet. Menschen, die am Rande sind, abgeschrieben sind, die irgendwie besonders sind. Und das nicht im positiven Sinn besonders. Denn Jesus weiß, sich von Gott geschickt, um Heil zu Menschen zu bringen. Durch Predigten will er erklären, wer Gott ist. Durch Heilung will er zeigen, wie Gott Leben verändern kann. Und durch Begegnung mit Menschen will er die Grundlage für diesen Satz schaffen, du bist wertvoll. Diesen Satz sagen kann jeder. Aber er braucht eine Grundlage. Der Satz an sich macht noch nichts. Es ist erstmal nur eine Aneinanderreihung von Worten. Jesus zeigt durch seine Tat, durch seinen Besuch bei Simon, dass dieser Satz stimmt. Du bist wertvoll, ist hier nicht einfach nur ein Satz. Jesus zeigt es, dass er ihm wertvoll ist. Er will Kontakt zu Simon, er begibt sich in seine Nähe, er redet, er hört zu, er ist da. Und so geht Jesus oft in Begegnung mit Menschen, von denen wir uns wohl eher distanziert hätten, von Versagern und Feiglingen, Betrüger, Steuersünder, Prostituierte, Terroristen. Mit so einem einzigen Wort begrenzen wir gerne einen Menschen auf das, was er tut. Jesus sieht in einem Menschen ganz andere Dinge. Er sieht einen Menschen, den Gott liebt. Einen Menschen, den Gott wertschätzt. Einen Menschen, den Gott an seiner Seite haben will. Er sieht einen Menschen, der Gott unendlich wertvoll ist. Das ist der Grund, aus dem Jesus diesen Weg geht, nach Jerusalem, bis zu seinem Tod. Er verlässt die Gemeinschaft mit Gott, kommt auf die Erde als Mensch, ist bei uns Menschen, um deutlich zu machen, dass wir wertvoll sind für Gott. Und seine Liebe geht so weit, dass er sich verurteilen und sogar hinrichten lässt. Er stirbt für diese Überzeugung. Er lässt sich von Gott für uns verurteilen. Das, was uns angerechnet hätte werden müssen, wird Jesus angerechnet, unsere Schuld, das, was uns von Gott trennt. Und dadurch haben wir die Chance, zu Gott zu kommen, in der Nähe Gottes zu leben, unser Leben mit Gott zu gestalten, Gott in uns zu erleben. Durch Jesus zeigt Gott uns, du bist wertvoll. Liebe Gemeinde, wir brauchen das. Wir brauchen ist, dass uns jemand sagt, du bist wertvoll, du bist wichtig und es ist gut, dass du da bist. Es ist gut, wenn wir Menschen haben, die uns das sagen. Und ich schätze mal, dass in unserer Schatzkiste einige Menschen stecken, die so jemand sind für uns, die uns sagen, es ist gut, dass du da bist. Ich glaube aber, dass das nicht genug ist. Ich glaube, dass wir Gott brauchen. Dass wir Gott brauchen, der uns sagt, du bist wertvoll. Gott als jemand, der hundertprozentig verlässlich ist. Gott, der keine Voraussetzungen aufstellt, die wir erfüllen müssen, damit er diesen Satz sagen kann. So wird uns der biblische Gott vorgestellt als ein Gott, der unbedingtes Interesse an uns Menschen hat, der in unserem Leben eine Schlüsselrolle spielen will, der unser Herz ausfüllen will mit seiner Liebe. Er will und kann verlässlicher Partner in unserem Leben sein und wir können mit ihm reden. Er ist ein Gott, an den wir uns unbedingt halten können. Ein Gott, der ein Anrecht auf uns hat, der uns aber nicht zwingt, sondern um uns wirbt. Ein Gott, der persönlich sein will und der uns von innen her verändern kann und will und uns von innen her stark macht für das Leben. Im 4. Jahrhundert hat ein Mensch mit diesem Gott Erfahrung gemacht und er findet folgende Worte dafür. Du hast uns zu dir hin geschaffen, o Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Als ob da so ein Raum in uns wäre, den Gott füllen möchte und den auch nur Gott füllen kann. Mit seiner Liebe, mit seiner Anteilnahme, mit seiner Beständigkeit. Das will Gott für uns tun. Das will Gott für uns sein. Jemand, der den Raum in uns füllt. Das war der Blick zu Simon, dem Gastgeber, dem Jesus signalisiert, du bist wertvoll. Blicken wir zu der Frau. Wir wissen nicht, wer sie ist. Es gibt ähnliche Berichte von Maria, der Schwester von Lazarus, eines Freundes von Jesus. Der Evangelist Lukas schreibt von einer Prostituierten. Aber hier ist sie eine Namenlose. Sie will zu Jesus. Und sie stört den ansonsten reibungslosen Ablauf dieses Gastmahls. Sie drängt sich dazwischen und das war platzmäßig gar nicht so schwierig. Bei gewöhnlichen Mahlzeiten saßen oder hockten die Menschen. Zu Tische liegen war ein Merkmal festlicher Mahlzeiten. Wir können davon ausgehen, dass das wohl hier der Fall war. Man liegt so gemütlich auf der linken Seite und mit rechts isst man und hat die Köpfe so zusammengesteckt und die Frau konnte sich dazwischen bringen, drängen zu Jesus. Sie zerbricht ihr Fläschchen mit kostbarem Öl und fängt an, mit diesem Öl den Kopf Jesu einzustreichen, zu salben. Ich sehe diese anderen Gäste vor mir, wie sie mit offenem Mund daliegen, unfähig Worte zu finden für diese Unerhörtheit. Was für eine Frechheit. Und die Formulierung, das macht man einfach nicht, ist wahrscheinlich noch harmlos. Ich schätze, da gab es noch ganz andere Gedanken und Worte. Sie sind empört und das zu Recht. Das macht man wirklich nicht. Jesus dagegen bleibt total gelassen. Er steht dieser Frau bei und lässt sich gar nicht auf diese finanziellen Denkweisen der anderen ein. Er sieht ihre mathematischen Bedenken, man hätte mit diesem Geld doch viel Gutes tun können, in einem völlig anderen Licht und sagt, lass sie doch. Es ist wichtig, was diese Frau hier tut. Das hat eine Bedeutung, in Klammern, die ihr einfach nicht versteht. Einige Worte zur Salbung, zu diesem Öl. Normalerweise wurden Gästen die Füße gewaschen, wenn sie in ein Haus kamen, manchmal auch gesalbt, mit Öl eingerieben. Das tat, wenn nicht der Gastgeber, eine Haussklavin. Einige Ehrengäste wurden auch am Kopf gesalbt mit Öl, als ein besonderes Zeichen, dass sie besonders wichtig sind für die Gesellschaft oder eine besondere Bedeutung haben für den Gastgeber, eine geschätzte Persönlichkeit. Diese namenlose Frau hat Jesus diese besondere Ehrung zukommen lassen und sagt damit, du bist besonders, du bist wertvoll, du bist eigen. Dafür gibt sie das Jahresgehalt eines Arbeiters aus. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Jahresgehalt. Verschwendung, sagen die einen, ist doch klar. Was kann man mit dem Geld nicht alles Gutes tun? Vor allem jetzt in der Situation, kurz vorm Passafest, hatten die Juden die Armen besonders im Blick und taten viel Gutes, ausgerechnet in dieser Zeit so eine Verschwendung. Diese Frau leistet sich den Luxus, aus dem Rahmen zu fallen. Man könnte sagen, sie denkt gar nicht weiter nach. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Vielleicht hat sie nachgedacht und ist zu dem Entschluss gekommen, nein, das ist aber wichtig. Das ist jetzt wichtig. Sie will Jesus zeigen, was er ihr bedeutet und findet eine Form, die zu ihr passt, auch wenn sie dabei Grenzen überschreitet. Interessant finde ich noch, dass Jesus dieser Handlung eine besondere Bedeutung gibt, von der die Frau nichts weiß. Er bezieht es auf seinen nahenden Tod. Das Salben eines Menschen gehört zur letzten Ehrung bei einer Totenbestattung. Sie hat dem sozusagen vorgegriffen, ohne eine Ahnung davon zu haben. Jesus weiß das zu schätzen. Der Überfluss, der hier deutlich wird, kann uns ein Hinweis sein auf die überfließende Liebe Gottes. Die überschwängliche Liebe Gottes wird ja gerade in dem deutlich, was sich durch diese Salbung hier vielleicht andeutet, der Tod Jesu. Der Sohn Gottes geht ans Kreuz. Gott verschenkt sich unermesslich. Aus Liebe gibt Jesus das Kostbarste, was er hat, sein eigenes Leben. Für diese Frau, für die Männer, die empört sind, für jeden Menschen. Wie kann er nur? Letztlich gibt es für diesen Liebesdienst Jesu keine Erklärung, außer Liebe. Und wie kann man Liebe erklären? Das kann man nicht. Jesus handelt verschwenderisch, vielleicht unsinnig, verrückt. Er kalkuliert nicht, sondern er liebt. Er nimmt Ablehnung in Kauf und liebt uns verschwenderisch. Nochmal zu der Frau. Sie zeigt ihre Liebe deutlich. Dass ihr das nicht peinlich ist, finde ich erstaunlich. Sie zeigt ihre Liebe ganz deutlich. Das können wir so natürlich nicht nachmachen, weil die Situation heute eine völlig andere ist. Aber die Frage bleibt für mich, wie zeige ich Jesus, dass ich ihn schätze, dass er mir wertvoll ist? Wie zeige ich ihm, wie zeigen wir ihm, dass wir ihn lieben? Und es gehört zu einer Beziehung, dass wir uns das gegenseitig zeigen und sagen, du bist wertvoll, du bist mir wichtig, ich liebe dich. Wann haben Sie Ihrer Frau das letzte Mal gesagt, dass Sie sie lieben? Antwort, meine Frau weiß, dass ich sie liebe. Das ist ja schön. Und das ist gut, wenn wir uns darauf verlassen können und wenn das die Grundlage ist und wenn das nicht dauernd in Frage gestellt wird. Aber das reicht nicht. Es reicht nicht, dass ich vor 17,5 Jahren das von meinem Mann gehört habe, ich liebe dich. Ich brauche das, dass ich das auch heute oder morgen nochmal höre oder so gezeigt bekomme, dass ich es verstehe. Eine Beziehung braucht, dass Liebe ausgedrückt wird. Wir brauchen das, dass wir das sehen, aber auch, dass wir das ausdrücken. Und wie wir das ausdrücken, hat mit unserem Charakter, mit unserer Persönlichkeit, auch mit unserer Geschichte zu tun. Es wäre nur schön, wenn das beim anderen ankommt, wenn wir so eine Art finden, die zu uns passt, die der andere versteht. Was ist denn deine Möglichkeit, Gott deine Liebe zu zeigen? Ich glaube, Gott ist da sehr flexibel im Verstehen unserer Ausdrucksmöglichkeiten, die wir haben. Worte sind natürlich sofort da, aber manchmal ist das auch gar nicht so einfach, Gott das mit Worten zu sagen. Worte leise gesagt oder vielleicht mal laut, damit der ganze Körper auch mitmacht beim Ausdruck der Liebe. Singen ist natürlich ein Ausdruck. Und dabei ist es wirklich egal, ob das schön ist oder nicht. Zeit haben mit Gott. Ein Ausdruck mit Liebe, Zeit miteinander zu verbringen. Im Gespräch sein mit Gott. Wir gehen davon aus, dass Gott ein Gott ist, mit dem wir reden können, der da ist, der zuhört. Hören auf Gott. Wir gehen auch davon aus, dass Gott uns Impulse gibt, wenn wir mal in der Lage sind, den Mund zu halten. Vielleicht den Körper einsetzen durch Bewegung. Ich will jetzt nicht revolutionär sein, aber es gibt Leute, die ihre Liebe zu Gott ausdrücken, indem sie tanzen. Vielleicht erstmal zu Hause. oder etwas tun. Da sind wir, glaube ich, ganz gut. Ganz praktisch anderen helfen. Das ist auch ein Ausdruck von der Liebe zu Gott. Ich glaube, dass auch Ausdruck meiner Liebe zu Gott ist, wenn ich bereit bin, mein Leben in Frage zu stellen und nochmal neu an Gott zu orientieren. Bin ich in dem drinne, was Gott von mir möchte? Wenn ich den Worten Gottes Bedeutung schenke? Wenn ich Ideen Gottes für diese Welt umsetze, mich engagiere für das, was ihm wichtig ist? Auf die Frage, was das bedeutendste Gebot sei, antwortet Jesus in Matthäus 22. Ich will jetzt nicht gemein sein, aber alle, die mal im Gemeindeunterricht waren, müssten den Vers mittlerweile auswendig kennen. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und deinem ganzen Verstand. Und da werden auch schon verschiedene Möglichkeiten angesprochen, auf welcher Ebene wir das ausdrücken können, mit dem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit dem Verstand. Da soll auch nichts ausgeschlossen sein. Gott lieben mit allem, was wir haben. Verschwenderisch, kreativ, vielleicht auch grenzüberschreitend, sodass andere denken, nee, aber das geht nun wirklich nicht. Unbequem, egal wie wir das machen, Hauptsache wir finden unseren Weg, Gott unsere Liebe zu zeigen. Amen.